Stumpy und Martha Greider waren ein schrulliges altes Paar. Sie führten ein sehr einfaches Leben, haben sich keine große Luxus gegönnt. Aber das haben sie immer wieder sehr gern gemacht, haben sie jedes Jahr dann gemacht. Sie sind zu einem Flugshow gegangen, haben sich die ganzen Flugzeuge da angeschaut und geschaut, wie da Information drüber weggeflogen wurde, haben sich daran gefreut. Und jedes Jahr ging Stumpy an ein Flugzeug vorbei, wo sie Mitfluggelegenheit angeboten haben. So ein ganz altes Flugzeug, oben offen. Also das erste Foto könnt ihr schon mal, ja. Also der bewunderte das und hat zu Martha immer wieder gesagt, ach Martha, ich würde so gern da mal mitfliegen. Martha sagt, ja Stumpy, aber der Mitflug, das kostet 50 Euro. Und 50 Euro sind 50 Euro. Und eines Jahres sind sie wieder beim Flugshow und Stumpy geht wieder da vorbei und sagt, ach Martha, ich würde da so gern mitfliegen. Ja Stumpy, aber das kostet 50 Euro und 50 Euro sind 50 Euro. Ach Martha, ich bin jetzt so alt, wenn ich jetzt nicht mitfliege, werde ich wahrscheinlich nie mitfliegen können. Ja, aber 50 Euro sind 50 Euro. Der Pilot hört das Ganze mit und der denkt sich, das könnte spannend werden. Er geht rüber und er sagt, ich mache Ihnen ein Angebot. Ich nehme Sie beide mit, kostenfrei, unter der Voraussetzung, dass Sie nichts während des gesamten Flugs nichts sagen. Wenn Sie auch nur ein Wort sagen, dann müssen Sie bezahlen. Die Stumpy und Martha gucken sich an, ja, das machen wir. Das kriegen wir hin. Die steigen ins Flugzeug und der fliegt los und der Pilot ist beeindruckt, bisher gar nichts. Und dann denkt er, okay, machen wir das ein bisschen interessanter. Er fängt an, ein bisschen hin und her so zu fliegen und immer noch nichts. Und dann denkt er, okay, jetzt wird es richtig sportlich. Und er fängt an, richtige Manöver zu machen, so auch auf dem Kopf verkehrt rum lang fliegen. Immer noch nichts. Er denkt, hey, die haben es geschafft, Wahnsinn. Und der landet wieder und sobald er den Motor abgestellt hat, ruft er nach hinten, also ich bin wirklich beeindruckt, ich hätte nicht gedacht, dass sie das schaffen. Stumpy sagt, ja, also ich hatte überlegt, ob ich etwas sagen sollte, als Martha rausgefallen ist, aber 50 Euro sind 50 Euro. Manchmal gucken wir wirklich ganz genau auf jeden Cent. Wir wollen gucken, dass wir das beste Schnäppchen kriegen. Wir wollen gucken, dass wir das Ding ja billiger bekommen. Ich weiß, also wir haben uns mehrfach geärgert. Wir haben etwas auf die Wunschliste bei Amazon gesetzt, um später festzustellen, dass der Preis hochgegangen ist. Vielleicht waren es nur ein paar Cent, aber hey, der Preis ist hochgegangen. Das ist nicht fair. Wir müssen gucken, ob wir es billiger finden. Ne? Manchmal merken wir aber auch, dass es sich lohnt, ein bisschen mehr auszugeben, um bessere Qualität zu bekommen. Und es ist dann immer die Überlegung, wo findet man das beste Angebot? Nun, das ist hier natürlich keine Verkaufsveranstaltung, sondern eine Predigt. Wir sind im Gottesdienst und natürlich muss und soll ein geistliches Prinzip dahinter stecken. Und das will ich gleich von vornherein offenlegen, was das ist. Das heißt, Gott will alles von dir. Nicht nur ein Anteil, nicht nur das, was du übrig hast, aber Gott will wirklich alles von dir. Heute wollen wir zwei verschiedene Personen anschauen, die wir in der Bibel finden. Ihre Geschichten finden wir in Lukas Evangelium sehr dicht aufeinander, aber wir werden feststellen, diese beiden hätten kaum unterschiedlicher sein können. Die erste Erzählung da ist, also unter vielen Christen als die Geschichte von dem reichen Jüngling bekannt. Wir finden das in Lukas Evangelium, Kapitel 18. Ich lese ab Vers 18. Einer von den führenden Männern fragte ihn, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus antwortete ihm, Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer der eine Gott. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Als Jesus das hörte, sagte er ihm, eines fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast, und verteile es an die Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann aber wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er war überaus reich. Jesus sah, dass er sehr traurig geworden war und sagte, wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Denn leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Die Leute, die das hörten, fragten, wer kann dann noch gerettet werden? Er erwiderte, was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Da sagte Petrus, siehe, was wir besaßen, haben wir verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete ihnen, Amen, ich sage euch, jeder, der um des Reiches Gottes willen Haus oder Frau, Brüder, Eltern oder Kinder verlassen hat, erhält dafür schon in dieser Zeit das Vielfache und in der kommenden Welt das ewige Leben. Nun, hier kommt ein Mann zu Jesus. Er ist vermutlich ein hochrangiger Pharisäer. Das heißt in dem Text einfach, dass er ein führender Mensch unter den Juden war. Also es ist gut denkbar, dass er ein hochrangiger Pharisäer war. Und er fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Nun, manche von diesen hochrangigen Leuten haben immer wieder Gelegenheiten gesucht, wo sie Jesus reinlegen konnten, wo sie eine Falle für ihn gestellt haben. Es kann durchaus wie eine Fangfrage gewirkt haben. Aber Jesus sagt ihm, also erstens, was nennst du mich gut? Das ist doch nur Gott, oder? Überleg's dir. Und du weißt, was in den Geboten steht? Er listet mehrere davon auf. Und der Mann sagt, aber das mache ich schon mein ganzes Leben lang. Bist du selber schon mal in der Situation gewesen, dass du ein Gespräch mit jemandem geführt hast? Die haben vielleicht irgendeine Frage gestellt und irgendwie merkte man, dass sie sich da komisch verhalten haben. Die haben sich zurückgehalten. Diese Frage schien etwas Leichtes, Einfaches zu sein, wo man sagt, wieso fragst du mich das überhaupt? Das ist doch völlig klar. Aber dann geht die Tür zu ihrer Seele, vielleicht nur ein Spalt auf, und man sieht tiefere Not. Ich denke, sowas ist hier passiert, als dieser Mann zu Jesus gekommen ist. Jesus listet die Gebote auf und der Mann sagt, das mache ich schon, seitdem ich ein Kind bin. Aha, du merkst, dass noch etwas fehlt. Ganz kleiner Diskurs an dieser Stelle. Wir Pastoren, wir diskursieren sehr gern, aber ich versuche es kompakt zu halten. Wir merken immer wieder, dass Gebote irgendwie nicht ganz ausreichen. An der Stelle ist es, ich habe es schon mehrfach gesagt und es ist mir wichtig, das immer wieder zu sagen. Ja, es macht einen Unterschied, wie wir leben. Es macht einen Unterschied, ob wir die Gebote Gottes folgen oder nicht. Das hat gravierende Folgen für unser Leben, für die Fortführung unseres Lebens, wie das war. Aber es hat auch sehr viel damit zu tun, wie unsere Beziehung zu Gott gestaltet wird und ob wir ihm Raum geben in unserem Leben. Allerdings verfallen wir häufig in diese Falle, in diesem Irrtum, wenn ich den Geboten einhalte, dann ist alles gut. Nee. So funktioniert das nicht. Es ging Gott niemals bloß darum, die Regeln einzuhalten. Es gibt etwas viel, viel Tieferes dahinter. Die Regeln sind gut und wichtig, aber es geht vielmehr darum, dass wir mit unserem Herz zu dem stehen, der uns gesagt hat, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten. Ohne diese Verbindung mit ihm ist das Einhalten der Regeln hat zwar etwas für sich, aber Es ist nicht das Lebensgebende, das Lebensspendende, was Gott für uns vorhat. Und bei diesem Mann merkt man, Jesus hat es angesprochen. Oh, die Regeln einhalten genügt dir nicht. Schön, dass du das erkannt hast. Nun sage ich dir was. Geh hin, verkauf alles, was du hast. Gib das Geld den Armen. Und dann wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Komm, folge mir nach. Ja, und wie hat der Mann darauf reagiert? Der Mann aber wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er war überaus reich. Jesus sah, dass er sehr traurig geworden war und sagte, wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Denn leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Diese Aussage ist spitze, Steilvorlage für jeden Prediger, ne? Das wollen wir uns mal bildlich vorstellen. Also, erstens, ihr Raucher, Jesus redet nicht von den Kamelen. Also, dass wir das erstmal klarstellen, weil das würde man eventuell durch ein Nadelöhr durchquetschen können. Nein, er redet von den Tieren. Nun, in Jena ist es nicht unbedingt so einfach, ein Kamel aufzutreiben. Allerdings habe ich gerade gestern, im Facebook ein Foto gesehen, wo ich gedacht habe, vielleicht gibt es doch. Wo ich gesehen habe, dass Dragan sich vorne hingesetzt hat, habe ich gedacht, perfekt. Aber dann, als ich die Fotos mir weiter angeschaut habe, habe ich erkennen müssen, das ist eigentlich kein Kamel, ich glaube, es ist ein Alpaka. Ne? Aber ja, also hier sind Kamele. Also, übrigens, es sind nur drei. Wollen wir auch festhalten. Man sieht, dass Kamele doch recht große Tiere sind. Nun, ich habe hier verschiedene Nadeln mitgebracht. Ich hole einfach das Größte von denen raus. Da ist das Nadelöhr. Ihr dürft es mir glauben, weil ich weiß, dass ihr da hinten das gar nicht mehr sehen könnt. Nun, wie so ein Tier da durchgehen soll, wow. Nun, es gibt noch eine Theorie, die ich an dieser Stelle nicht unterschlagen will. Es gibt die Theorie jedenfalls, dass als Jesus von einem Nadelöhr gesprochen hat, dass er nicht von irgendeinem Gerät zum Nähen gesprochen hat, sondern also die Theorie, dass es in Jerusalem ein Tor gegeben hat, namens Nadelöhr. Und dieses Tor soll so klein gewesen sein, dass es grundsätzlich möglich gewesen wäre, dass ein Kamel da geht. Allerdings, Kamele, die wurden als Lasttiere genutzt. Die haben meist schwere und häufig sehr wertvolle Ladung getragen. Und wenn ein Kamel durch dieses Tor gehen sollte, musste die ganze Ladung runter. Sprich, die ganze Wertsachen mussten abgenommen werden. Und dieser Kamel musste auf die Knie gehen und faktisch durchrutschen. Auch ein witziges Bild. Ich finde eigentlich, dass dieses Bild mit dem Tor fast besser zu dem passt, was Jesus hier gesagt hat, weil die ganzen Reichtümer abgeladen werden mussten und die mussten auf die Knie gehen. Das ist eigentlich ein gutes Bild, was wir alle in Betracht ziehen sollten. Die ganzen Lasten ablegen und auf die Knie gehen vor dem, der wirklich Reichtum schenken kann. Aber ob das so oder so gemeint ist, wir merken an dem Text, dass die ganzen Leute, die gehört haben, die waren erschrocken. Also ein Aspekt davon ist, sie haben immer wieder gedacht, und bis zu dem heutigen Tag denken viele Menschen, wenn jemand reich ist, ist das ein Zeichen von Gottes Segen. Und ja, wenn er sagt, dass ein Reicher es schwer hat, in das Himmelreich zu kommen, wenn die Leute, die am meisten gesegnet sind, kaum reinkommen, wer soll dann reinkommen? Und wir merken, was Jesus hier sagen will, ist, dass Gott alles von uns will. Unser Herz, unsere Hingabe, unser Reichtum. Und er sagt, was für die Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Aber ich denke nicht, dass er davon spricht, dass er so ein Tier hier durch ein Nadel, wie dieser hier, quetschen will. Das wäre ein Trick, ein Zaubertrick, was schön gut. Aber für uns ist es doch wichtig, dass wir wissen, wem wir gehören und dass wir die Treue zu unserem Schöpfer halten. All unsere Reichtümer und unser Stolz halten uns nur davon ab, bei ihm zu sein. Gott will alles von uns. Nun, damit überleite ich einfach gleich zu der nächsten Person, die wir betrachten. Ich finde es faszinierend, also was ich gerade gelesen habe, war von Lukas Kapitel 18. Und wenn man bloß ein paar Verse weitergeht zum Lukas 19, da findet man die Geschichte von Zakkäus. Auch eine bekannte Persönlichkeit in dem biblischen Text. Aber wie oft bringen wir diese beiden miteinander in Verbindung? Ich lese von Lukas Kapitel 19 die Verse 1 bis 10. Dann kam er nach Jericho und ging durch die Stadt. Und siehe, da war ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zollpächter und war reich. Er suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei. Doch er konnte es nicht wegen der Menschenmenge, denn er war klein von Gestalt. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als er an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm, Zakkäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus sein, bleiben. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Und alle, die das sahen, empörten sich und sagten, er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte, siehe, Herr, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemandem zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dieser Zachäus, der hätte kaum unterschiedlicher sein können von dem Mann zuvor. Der Mann zuvor war ein leitender Mann unter den Juden. Zachäus war der oberste Zollpächter. Nun, ein paar Worte der Erklärung sind an dieser Stelle angebracht. Es ist klar, keiner von uns zahlt gerne Steuern. Also wenn wir das vermeiden können, dann tun wir das auch bitte nur auf legaler Art und Weise, sonst geht das wirklich nach hinten los. Aber wenn wir Steuern einsparen können, tun wir das gern. Man muss aber verstehen, dass in dieser Situation, dass es nicht bloß diese, sagen wir, normale Steuern waren, sondern es ging darum, dass Palästina zu dieser Zeit von den Römern besetzt war. Und die hatten ihre Streitkräfte da im Land, die mitunter auch darauf aufgepasst haben, dass die Leute ihr Zoll, also ihre Steuern bezahlt haben. Aber sie haben dann Leute aus der lokalen Bevölkerung engagiert, um diese Zölle einzutreiben. Nun, wenn einer von den Juden mit den Römern zusammengearbeitet hat, der war ein Verräter. Der hatte sein eigenes Volk verraten. Und der erste Mann, von dem wir gerade vorhin gelesen haben, der hätte über den Zachäus ganz bestimmt gesagt, er ist gar kein Jude. Er hat sein eigenes Volk verraten, das ist kein Jude mehr. Es ist egal, was für Blut er hat. Er zählt nicht mehr zum Volk Gottes. Und Jesus kommt dann, begegnet einem solchen Mann, geht mit ihm nach Hause. Zachäus, der hat sich gefreut. Der hatte nie im Leben damit gerechnet, dass er so eine hohe Würde, so eine hohe Anerkennung bekommt, dass Jesus zu ihm nach Hause kommen würde. Und wir haben es auch gesehen, die Leute waren entsetzt. Der ist zu einem Sünder nach Hause gegangen. Er ist mit diesen Sündern. Wie kann er denn nur? Zachäus und seine Freunde, boah, das war ja Pöbel, mit sowas gibt man sich nicht ab. Zachäus steht aber auf. Und ja, ich finde es faszinierend, dass uns nichts, kein Wort gesagt wird von dem, was Jesus zu Zachäus sonst gesagt hätte. Aber Zachäus steht auf Und mit Freude erfüllt sagt er: Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und Jesus sagt: Heute ist das Heil in dieses Haus gekehrt. Fällt dir was dabei auf? Es ist absoluter Wahnsinn. Bei dem anderen hat Jesus gesagt, dass er alles verkaufen muss und das ganze Geld weggeben muss. Zachäus steht auf und sagt: Ich gebe die Hälfte weg, und schon ist er drin. Hat er so mal Schlussverkauf abgepasst oder was? Sonderangebot am Heil. Menschenskinder, wenn wir nur den Kalender hätten, wo wir wüssten, wann dieses Sonderangebot da ist, dass wir das am billigsten abfassen können. Aber der Unterschied ist natürlich nicht in Jesus. Der Unterschied ist in den Männern, was in ihren Herzen passiert ist, beziehungsweise nicht passiert ist. Für den ersten Mann, das Reichtum war ihm zu wichtig. Er konnte die Gebote einhalten, das war alles schön und gut. Aber weiterzugehen, nein, das wurde zu teuer. Es war für ihn eine Grenze, wo er gesagt hat: Alles schön und gut mit meinem Glauben. Aber es gibt eine Grenze. Und Zachäus, dieser, der also völlig draußen war von der guten Gesellschaft, er wird von der Begegnung mit Jesus so verändert, dass er merkt: Hey, ich muss jetzt anders leben. Nicht, weil Jesus auf ihn eingepredigt hat, nicht, weil Jesus ihm sozusagen die Hölle heiß gemacht hätte, sondern durch die Begegnung mit Jesus wurde sein Herz verändert. Und sein Reichtum hat nicht mehr die Rolle gespielt, dass es ganz bestimmt vorher gespielt hatte. Er ist ganz bestimmt nicht einfach aus Spaß Zöllner geworden. Er ist Zöllner geworden, weil es sehr lukrativ war. Aber in der Begegnung mit Jesus wurde sein Herz verändert. Und alles gehörte Gott. Und er konnte freigebig sagen: Die Hälfte gebe ich weg. Der Unterschied ist gravierend zwischen diesen zwei Männern. Ist auch sehr bezeichnet, als Jesus am Ende von der Geschichte von Zachäus sagt: Denn auch dieser Mann ist ein Sohn Abrahams. Er sagt damit: Auch der gehört zum Bundesvolk. Das, was der andere dem Zachäus ganz bestimmt abgestritten hätte. Gott will auch von uns alles haben. Klingt ein bisschen erschreckend vielleicht. Wir müssen das erkennen. Wir dürfen uns nicht von ihm zurückhalten. Ich habe neulich im Gespräch mit einem Freund, wir haben über verschiedene Themen gesprochen, und auch er hat mich gefragt, wie wir das mit dem Zehnten hier in der Gemeinde halten. Und ich habe gesagt: Also, das ist das, was ich predige, aber es gibt keine Kontrolle. Uns ist es wichtig, dass es alles freiwillige Spenden sind, die wir haben in dieser Gemeinde. Und ja, wir haben noch ein bisschen über den Zehnten gesprochen und habe gesagt: Naja, eigentlich nach dem Neuen Testament ist es sowieso nicht ein Zehnten, es ist 100%. Dass wir erkennen, dass alles, was wir haben, uns von Gott anvertraut wurde und in seinem Namen, im Auftrag von ihm, von uns zu verwalten ist. Es gibt uns einen ganz anderen Blick auf das, was wir haben, wenn wir erkennen, dass wir eine Verantwortung dafür tragen, dem gegenüber, wem es wirklich ist. Gehört. Und ja, ich meine, ich bin nun wirklich nicht der Typ, der vor der Gemeinde steht und sagt: Leute, wir brauchen mehr Geld, überweist mehr Geld. Wir sind als Gemeinde auf freiwilligen Spenden und Beiträgen angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass Leute freiwillig und auch großzügig von dem geben, was sie haben, auf das wir diese Arbeit in dieser Gemeinde machen können. Allerdings ist mir auch wichtig zu sagen: Gib ist nur vom Herzen. Denke bitte niemals, dass du Gottes Gunst kaufen kannst. Denke bitte niemals, dass du dein Heil erkaufen kannst. Nein. Also der Preis, ja, das ist 100%. Nicht nur von deinem Geld, aber vor allem von deinem Herzen. Dass du dein ganzes Herz Gott gibst und dass du in dieser Beziehung mit ihm lebst. Und er weiß ganz genau, wenn er dein Herz hat, ist dein Portemonnaie gar nicht mehr das Problem. Das Problem ist, dass wir manchmal noch ganz schön an diesem Portemonnaie krallen und festhalten wollen. Und er sagt uns immer und immer wieder, vertrau mir. Sogar in Malachi, im letzten Buch des Alten Testaments, wo er sagt, bring den Zehnten ins Vorratshaus und prüfe mich darin. Sonst ist es völlig verboten, Gott auf die Probe zu stellen. Da sagt er, prüfe mich darin, ob ich nicht die Schleusen des Himmels auftue und euch mehr Segen gebe, als ihr überhaupt wisst, wohin damit. Nicht meine Worte, seine. Und es ist Gottes Aufforderung an jeden Einzelnen von uns, unser Herzen zu überprüfen. Sind wir bereit, ihm wirklich 100% zu geben? Denn das ist der Weg, wo wir das wahre Leben finden. Ich finde es auch ganz spannend, also wie ich vorhin gesagt habe, ich finde es ohnehin spannend, dass die Erzählung von diesen zwei Männern so sehr dicht aufeinander liegen. Der eine wahrscheinlich Pharisäer, der andere Zöllner. Aber ganz kurz davor findet man auch ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Lukas Kapitel 18. Ich lese die Verse 9 bis 14. Einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, erzählte Jesus dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach bei sich dieses Gebet. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt nach Hause hinab, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Gott braucht keinen Leistungskatalog von dir. Du brauchst ihm nicht zu beweisen, wie gut du bist oder sein kannst. Du brauchst zu ihm kommen, mit ihm leben, ihm vertrauen. Und das, was dich besser macht vor ihm, das hat er schon längst am Kreuz getan. Es ist sein Geschenk an dich. Und er bittet darum, dass du ihm dafür dein Herz gibst, dein volles Vertrauen, dass du dich auf ihn verlässt und dass du dann auch großzügig bist mit deiner Gemeinde, mit anderen Menschen, dass du von ihm lernst, weil er alles gegeben hat, wie er dich beschenken und bereichern will, wenn du ihm alles gibst. Amen.